Vor ein paar Wochen traf ich mit einem jungen Mann zusammen und er hat sich noch nicht so lange bekehrt. Er hat eine sehr ungewöhnliche Geschichte, das hört man nicht ganz so oft. Und zwar hat er seine Bibel, die er von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen hat, in einem Monat durchgelesen. Die ganze Bibel in einem Monat durchgelesen. Und danach hat er sich entschieden, dass es war, ich bekehre mich zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Und ich saß mit ihm zusammen und habe ihn gefragt, wie liest du jetzt deine Bibel? Mich hat interessiert, ist er immer noch in diesem Tempo dabei, die Bibel zu lesen? Ja. Und er sagt, ja, jetzt habe ich nicht mehr so die Zeit dafür, aber ich lese natürlich noch regelmäßig in der Bibel, aber so dieses Tempo in einem Monat einmal durch, das geht nicht mehr. Und dann sagte er, wenn ich auf der Arbeit, wenn viel los ist, wenn ich Stress habe, dann flüchte ich mich abends zu den Psalmen. Und das war eine schöne Aussage. Er flüchtet sich zu den Psalmen, ja, wenn mal viel los ist. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und deshalb ist auch heute ein Psalm für uns, ja, dran. Psalm 115. Was macht die Psalmen eigentlich so besonders als Buch, dass man sich da als Gläubiger hinflüchtet? Was macht die Psalmen so besonders? Die Psalmschreiber haben in jedem Psalm, wirklich in jedem Psalm kommt das vor. Sie haben große Gedanken über Gott. Sie haben große Gedanken über Gott. Und darum ist es so wertvoll, die Psalmen zu lesen, weil wir dahin flüchten, unsere Gedanken wieder auf den ausrichten, der groß ist. Große Gedanken haben sie über Gott. Und was sie noch tun, sie nehmen ihre aktuelle Lebenssituation und bringen sie eben in Verbindung mit diesem großen Gott. Wir lesen von ganz vielen Lebenssituationen in dem Psalm, wo David Schwierigkeiten hatte, ne? Und diese Lebenssituation in Verbindung mit Gott zu bringen, das ist für die Psalmen charakteristisch. Und dabei teilen die Psalmisten immer unsere Empfindungen. Eine ganze Bandbreite von Empfindungen lesen wir in dem Psalm, von Trost über Klage, Trauer. Da ist alles dabei, was das menschliche Leben beinhaltet. Und das macht die Psalmen so wertvoll. Heute ist dieser Psalm 115. Und nächste Woche hören wir von Samuel über Psalm 97. Also ihr dürft euch freuen. Und dieser Psalm 115, der spricht auch in jede Situation hinein. Er gibt für Verzweifelte und Verzagte Hoffnung. Verirrte und Verlorene bekommen Orientierung. Unsichere und Fragende, die bekommen Antwort und einen Auftrag. Er ist geschrieben für Bibelschüler, die immer sagen, das kenne ich schon. Oder auch für Bibellehrer, die sagen, das kenne ich schon. Er ist auch geschrieben für Jungschaler und für Jugendlehrer, die nächste Woche aufs Eventcamp fahren. Dieser Psalm spricht wirklich in jede Situation hinein. Du kannst ihn immer aufschlagen und du wirst immer für deine Situation was finden, was du dir mitnehmen kannst. Es ist sozusagen eine Allgemeinmedizin für dein Leben. Kann man immer nehmen und du wirst immer etwas davon haben. Ich will es mal sommerlich ausdrücken. Du kannst ihn aufschlagen, wenn du zurzeit in deinem Leben im Urlaub bist und alles glatt läuft. Du kannst ihn aber auch aufschlagen, wenn die Zahnräder deines Lebens quietschen und du urlaubsreif bist. Auch dann bietet er dir genug Trost. Wenn du die 112 wählst, dann kommt die Feuerwehr. Wählst du die 110 und du hast irgendwo eine Straftat gesehen, dann kommt die Polizei. Aber was du immer wählen kannst, ist die 115 und du kannst Psalm 115 aufschlagen und dich dahin flüchten. Ich will, dass ihr euch das merken könnt, deswegen sage ich euch das. Die 115, Psalm 115. Und dann wird euer Leben wieder auf Gott ausgerichtet. Und deshalb, ja, sehen wir uns diesen Psalm jetzt an. Ich werde heute zwei Dinge anders machen, das wird euch schnell auffallen. Einerseits werde ich heute mehr Bibelverse aufschlagen, ja, dass ihr auch mitlesen könnt, eurer Bibel, nicht alle, aber einige mehr. Es wird ein bisschen länger dauern, aber ich hoffe, dass ihr dadurch auch ein bisschen Zeit habt, die Gedanken, des letzten Gedankens, dass er sich festigt. Das heißt, es wird nicht jeder Vers oben angezeigt werden. Und ich werde heute aus der CSV Hückeswagen lesen, das Elberfelder CSV Hückeswagen. Ja, lasst uns zusammen den Psalm lesen, Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und sie gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Israel, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf ihn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Der Herr hat unser gedacht. Er wird segnen. Er wird segnen das Haus Israel, segnen das Haus Aaron. Er wird segnen, die den Herrn fürchten, die Kleinen mit den Großen. Der Herr wird zu euch hinzufügen, zu euch und zu euren Kindern. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabfahren. Wir aber, wir werden den Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit. Lobt den Herrn. Wir werden uns diesen Psalm in drei Aspekten anschauen. Die Verse 1 bis 8. Sorge dich um Gottes Namen. Sorge dich um Gottes Namen. Der zweite Punkt in den Versen 9 bis 15. Vertraue deinem Helfer. Vertraue deinem Helfer. Und der dritte Punkt in Versen 16 bis 18. Lebe deinen Auftrag. Lebe deinen Auftrag. Sorge dich um Gottes Namen. Der Psalm beginnt sehr ungewöhnlich. Ihr kennt andere Psalmen, die anders beginnen, von David, dem Vorsänger und so weiter. Und dieser Psalm, der springt mitten ins Geschehen. Wir haben keine Ahnung, wann dieser Psalm geschrieben wird. Wir können das ein bisschen aus dem Psalm direkt lesen, aber wir bewegen uns immer noch in Wahrscheinlichkeit. Wir können nie sicher sein, wurde er wirklich da geschrieben. Wir wissen nicht, von wem er geschrieben wurde, wir wissen nicht, wo er geschrieben wurde. Das alles ist uns unbekannt. Und das macht diesen Psalm zu einem universellen Psalm, der immer Gültigkeit hat. Er ist nicht speziell geschrieben in einer Situation, sondern universell, sodass du ihn immer aufschlagen kannst. Und ich behaupte Folgendes. Dieser Beginn dieses Psalmes ist der beste Textbeginn der ganzen Weltliteratur. Es ist das ergreifendste Gebet, was je gebetet wurde. Es ist das höchste Lebensmotto, was je ausformuliert wurde. Es ist der selbstloseste Herzenswunsch, den ein Mensch haben kann. Und es ist die ehrenvollste, die würdigste Absicht, die je auf Erden ausgesprochen wurde. Der erste Vers lautet, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das sind 10 Worte, die es in sich haben. Und ich wünsche mir, dass ihr diese 10 Worte, mindestens diese 10 Worte, nachher auswendig könnt. Ich werde sie oft genug wiederholen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Der den Psalm geschrieben hat, der weiß, dass er ein Räuber sein kann von Gottes Ehre. Vielleicht hast du noch nie was geklaut, gestohlen in deinem Leben, kannst dich damit brüsten, noch nie ein Dieb gewesen. Aber sind wir nicht alle schon Diebe gewesen von Gottes Ehre? Er weiß das. Er weiß, dass er die Ehre von Gott nehmen könnte. Und deshalb betet er, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Er weiß um die Gefahr, selbst Ehre zu bekommen. Er weiß um die Versuchung, in der er steht. Was ist Ehre? Wie würdest du das einem erklären? Ehre, das hat der Begriff in sich, ist immer eine Sache, die öffentliche Anerkennung oder öffentlich sichtbar ist. Wenn Ehre nicht öffentlich ist, dann ist es im Grunde keine Ehre mehr. So etwas wie stille oder heimliche Ehre, das gibt es nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, was es zuletzt gab. Wenn die spanische Fußballnationalmannschaft die Europameisterschaft gewonnen hat und dann, wenn der Moment gekommen ist, ja, wenn der Mannschaftskapitän den Pokal in die Höhe reckt und im ganzen Stadion ist Totenstille. Keiner jubelt, keiner applaudiert, aber er reckt diesen Pokal in die Höhe. Das wäre undenkbar. Das würde es nicht geben. Das ist der Moment, wo sie Ehre bekommen wollen, wo das ganze Stadion jubeln muss und wo sie applaudieren wollen. Und wenn du nachher einen Zuschauer fragen würdest, warum hast du nicht applaudiert? Und er würde sagen, wir haben heute in unserem Herzen still geehrt. Das war stille Ehre heute. Das ist Quatsch, das gibt es nicht. Es gibt keine stille Ehre. Und das ist, weiß der Psalmist, Ehre ist immer öffentlich. Und das wünscht er sich hier, dass Gott öffentlich geehrt wird. Nicht nur heimlich im Stillen, sondern sichtbar, spürbar, für alle erkennbar Ehre bekommt. So startet er diesen Psalm. Und damit betet er, was Gott selbst für sich beabsichtigt. Er betet genau das, was Gott will. Der Prophet Jesaja hat uns das so in Jesaja 42, Vers 8 überschrieben. Jesaja 42, Vers 8. Da sagt Gott es nämlich über sich selbst. Ihr kennt den Vers, er wurde hier schon oft gepredigt. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und das ist das Gebet, was der Psalmist, womit er startet. Nicht uns, sondern gib deinem Namen die Ehre. Eigentlich könnte hier schon aufhören. Man könnte den Psalm beenden. Es ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Alles gebetet, was gebetet werden sollte. Das reicht. Gott soll die Ehre bekommen. Jetzt kann er handeln. Eigentlich könnte er ja aufhören. Er muss nichts mehr sagen. Und jetzt wird auch Gott handeln. Wenn er um seine Ehre besorgt ist, dann wird er doch dieses Gebet erhören und wird jetzt auch handeln. Aber es geht noch weiter. Der Psalmist, die Psalmschreiber haben noch zwei weitere Trümpfe in der Hand. Vielleicht kennt ihr das von Familiengesellschaftsspielen. Ihr spielt ein Spiel in der Familie und irgendeiner gewinnt. Und dann sagt der Gewinner, wisst ihr, ich hätte noch das und das und das machen können und da und dann hätte ich dreimal gewonnen heute. Die Karte hätte ich noch spielen können und die. Und das ist in etwa das, was der Psalmschreiber hier tut. Eigentlich, er betet für Gottes Ehre und er weiß, er wird erhört. Aber er hat noch zwei Trümpfe in der Hand, die er ziehen kann und sagen kann, aber Herr, ich habe noch mehr. Und zwar, der Vers geht weiter, um deiner Güte und um deiner Wahrheit willen. Gib Ehre dir um deiner Güte und um deiner Wahrheit willen. Das sind jetzt zwei Eigenschaften von Gott, die uns hier beschrieben werden. Mit den Eigenschaften Gottes müssen wir im gewissen Sinne sehr vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig sein, wie wir Gott darstellen. Die Menschen dieser Welt haben auch irgendeine Vorstellung von Gott, die sie sich selbst gepinselt haben. Im Psalm 50 steht, dass Gott zu einem Menschen sagt, du dachtest, ich sei wie du. Ja, der Mensch erdenkt sich seinen Gott und irgendwie ist er dann so wie er selbst. Aber Gott, wie er wirklich ist, wir haben die Aufgabe und das Vorrecht, ihn so zu präsentieren, wie er ist. Wenn wir Gott falsch darstellen, dann ziehen wir ihn von seiner erhabenen Ebene auf die Ebene eines Götzen herunter. Dann machen wir Gott zum Götzen. Und deswegen ist unheimlich wichtig, dass wir, wenn wir die Eigenschaften Gottes betrachten, dass wir da wissen, was ist damit gemeint? Was genau, wie stellt sich Gott vor? Was ist seine Güte und was ist seine Wahrheit? Und dass wir das nicht so leichtfertig tun. Jemand hat mal gesagt, dass er durch die Bibel geht und wenn er seine Bibel liest, dann streicht er sich immer, wenn er Gottes Eigenschaft findet, dann streicht er sich sie gelb an. Das ist eine gute ja, praktische Art des Bibellesens. Und dann leuchten dir Gottes Eigenschaften immer entgegen, wenn du deine Bibel aufschlägst. Also ihr jungen Leute, Jungschaler, streicht die Eigenschaften Gottes in eurer Bibel an, damit Gott, ja, damit ihr seht, was gehört zum Wesen Gottes und davon immer ermutigt werdet, euch hervorstrahlt, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt. Beginnen wir mit dem Wort Güte als erstes. Um seiner Güte willen. Das ist ein Wort, was ihr auch im Hebräischen vielleicht kennen solltet. Ja, man muss nicht Experte im Hebräisch und im Griechisch sein, aber so ein paar Worte sind gut, wenn man die kann. Hebräisch, Güte, die Schlachter übersetzt hier mit Gnade, wenn ihr die Schlachterübersetzung habt. Das Wort Güte im Hebräischen Chesed kommt 245 Mal im Alten Testament vor. Und über die Hälfte davon in dem Psalmen. Und dieser Begriff Chesed, der meint, dass Gott sich seinem Volk, dass er eine Bündnisliebe zu seinem Volk hat. Das ist also eigentlich eine sehr spezielle Liebe, die er an Israel erweist. Das ist Gottes Güte, seine Bündnisliebe zu seinem Volk. Er hat einen Bund geschlossen mit Abraham, das lesen wir in 1. Mose 12, und er hat sich dazu verpflichtet, seinem Volk gütig zu sein. Das erste Mal kommt der Begriff Güte in 1. Mose 19 vor, Vers 19. Da benutzt Lot den Begriff, als er aus Sodom flieht. 1. Mose 19, Vers 19. Sagt Lot zu Gott: Sieh doch, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen und du hast deine Güte groß gemacht, die du an mir erwiesen hast, um meine Seele am Leben zu erhalten. Das ist noch bevor Gott selbst etwas über sich sagt, hat Lot erkannt, Gott ist ein gütiger Gott. Er sagt, du hast deine Güte gegen mich groß gemacht. Aus allem, was er schon gelernt hat und gehört hat von Abraham und aus seinem eigenen Leben. Dann haben wir noch weitere, ganz, ganz viele Verse im Alten Testament. 1. Mose 24, Vers 12. Das ist der Knecht Abrahams, der eine Frau sucht für Isaak. Und da ist das nächste Mal. Und er sprach: Herr, Gott meines Vaters, meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Auch da kommt das Wort Güte vor. Also Gott erweist Güte an Einzelpersonen, aber auch an seinem ganzen Volk Israel. Und das finden wir zum ersten Mal in 2. Mose 15. Das könnt ihr mit aufschlagen, 2. Mose 15. Das ist direkt nach dem Auszug, als Gott seine Macht kundgetan hat, die Ägypter ins Meer gestürzt hat. 2. Mose 15, Vers 13. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast. Hast es durch deine Stärke geführt und zu deiner heiligen Wohnung. Du hast es durch deine Güte geleitet. Und da ehren sie Gott als Erste, indem sie ihm ja, seine Güte bescheinigen. Sie sagen, du warst gütig gegenüber uns, als du uns errettet hast. Auch wenn Gottes Güte speziell an seinem Volk sich zeigt, ist es aber auch so, dass Gott auch gütig ist über die ganze Erde hinaus. Und das lesen wir zum Beispiel im Psalm 33, Vers 5. Den schlagen wir jetzt nicht auf. Da heißt es, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Also die ganze Erde ist voll der Güte des Herrn. Es erstreckt sich noch weiter. Psalm 136 preist die Güte Gottes in allen 26 Versen, nämlich 26 Mal. Vielleicht habt ihr den Psalm schon mal gelesen, da heißt es immer, denn seine Güte währt ewig. Oder nach Schlachter, denn seine Gnade währt ewig. Also die Güte Gottes ist eine Eigenschaft, die wirklich für Israel ganz wertvoll war, die sie gepriesen haben, die sie besungen haben. Das ist ein ganz, ganz ja, großartiges Wesensmerkmal von Gott. Also es beschreibt das Wohlwollen Gottes, besonders an Israel, aber auch mit Auswirkungen des Segens für die ganze Welt. Der zweite Trumpf, die zweite Eigenschaft, die uns beschrieben wird, ist Gottes Wahrheit. Das kommt 127 Mal im Alten Testament vor. Die Schlachterübersetzung sagt treu an dieser Stelle und unten in der Fußnote findet ihr dann, dass es auch als Wahrheit übersetzt werden kann. Das bedeutet, dass Gott verlässlich ist, zuverlässig, dass er beständig ist und dass er sich nie ändert. Wenn er was gesagt hat, dann bleibt das für alle Zeiten so. So wie er ist, so bleibt er. Darauf kannst du dich verlassen. Als ich neulich im Zug gefahren bin und meine Bahn-App für die Abfahrtzeiten der S-Bahn geschaut habe, da habe ich mal zufällig ganz runter gescrollt und da stand ganz unten, diese Angaben sind ohne Gewähr. Und das ist anders bei Gott. Bei Gott ist alles mit Gewähr, mit Garantie. Das stimmt, was hier drin steht. Bei Gott ist immer 100% Trefferquote. Da ist nie irgendwas, wo du sagst, wir sind uns nicht sicher, ob das so sein wird, sondern es ist immer wahr und es bleibt wahr. Psalm 31, Vers 6 sagt, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist. Und in 2. Samuel 7, Vers 28 sagt David, dass Gott Wahrheit zu ihm geredet hat. Das ist die Stelle, wo Gott den Bund mit David schließt. Und David weiß, was Gott hier mir versprochen hat, das wird 100% eingehalten werden. 2. Samuel 7, Vers 28. Die Eigenschaft der Güte und die Eigenschaft der Wahrheit kommen auch zusammen ganz oft im Alten Testament vor, dass Israel beides preist. Und das hängt vor allem an einer Tatsache, nämlich, dass Gott sich selbst so vorstellt. Also wenn ihr einen Stift dabei habt, wo ihr was in eurer Bibel markieren könnt, dann markiert euch 2. Mose 34, Vers 6 und 7. 2. Mose 34, Vers 6 und Vers 7. Diese Verse sind zentral. Bisher haben wir immer gelesen, was Menschen über Gott, seine Eigenschaften geschlossen haben. Hier lesen wir, was Gott über sich selbst sagt, wie er ist. Eine ganz entscheidende Stelle in der Bibel, wird ganz oft wiederholt. Von David, von Jona, Joel, Nahum. Sie wiederholen das genauso. Ich lese 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen und so weiter. Das sagt Gott über sich selbst. Und hier sind die beiden Begriffe groß an Güte und Wahrheit. Und das haben die Psalmisten aufgegriffen und haben das immer wieder besungen. Gott ist groß an Güte und Wahrheit. Was er verheißen hat, darauf können wir uns verlassen. Seine Güte gegen uns ist groß. Eine Sorge um Gottes Ehre bedeutet auch eine Sorge, um seine Wesensmerkmale zu haben. Dass er so präsentiert und verherrlicht wird, wie er wirklich ist. Eine Sorge um Gottes Ehre heißt auch eine Sorge, um sein Wesen zu haben. In Vers 2 verstehen wir die Situation besser. Und da heißt es, schreiben sie, warum sollen die Nationen oder die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Hier wird also der Spott der umliegenden Völker thematisiert. Und das ist vielleicht ein Hinweis, dass dieser Psalm in der Gefangenschaft Israels entstanden ist oder kurz danach. Ja, das war ja eine Zeit, wo es Israel gar nicht gut ging, wo die nur ein geringes Häuflein waren und wo die Nationen natürlich gespottet haben. Guckt euch mal an, wo seid ihr hingekommen? Ein kleines Volk. Vielleicht gerade so in euer Land zurückgekommen, aber ihr habt keine Kraft, ihr seid einfach nichts. Und hier sehen wir wieder, dass es dem Psalmschreiber um die öffentliche Anerkennung von Gott geht. Er will nicht, dass die Heidenvölker das sagen, er will nicht, dass sie fragen, wo ist denn ihr Gott? Er will, dass Gott um seines Namens willen handelt, eingreift und dann zeigt, dass er der lebendige Gott ist. Das ist seine Sorge. Er will nicht, dass diese spöttische Frage von außen gestellt wird. Und das ist schon immer Gottes Absicht mit seinem Namen gewesen, dass er nicht nur in Israel verherrlicht wird, sondern über Israel hinaus. Das lesen wir in 2. Mose 9, Vers 16, mitten in den 10 Plagen aus Ägypten. 2. Mose 9, Vers 16. Da spricht Gott zum Pharao. Aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen und damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Der Auszug aus Israel war nicht nur eine Erlösung für Israel, sondern eine Verherrlichung von Gottes Namen in der Welt. könnte viele weitere Bibelstellen nennen, die beweisen, dass Gott ein Anliegen hat, dass sein Name auf der ganzen Erde verherrlicht wird. Und weil die Heiligen in der Bibel das wussten, deswegen haben sie immer wieder für Gottes Namen gebetet. Sie haben immer um Gottes Willen gebetet. Und ein Beispiel davon finden wir in Josua Kapitel 9. Entschuldigt, es ist Josua Kapitel 7. Josua Kapitel 7. Die Situation ist, dass es um die Einnahme der Stadt Ai ging. Das Volk hatte immer Erfolg bei Jericho. Überall hatten sie Erfolg, haben den Krieg geführt und haben alle Völker gesiegt. Aber bei Ai, bei der Stadt Ai, war es anders. Einer hatte sich an Gottes Gebot versündigt, war ungehorsam und sie haben eine Niederlage bei Ai erlitten. Und als sie diese Niederlage erleiden, da macht Josua Folgendes. Er wirft sich auf sein Angesicht und betet ein ergreifendes Gebet zu Gott. Und das Ende dieses Gebetes steht in Vers 9. Josua 7, Vers 9. Und er betet, und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Und was wirst du für deinen großen Namen tun? Das ist das, womit man Gott bewegen kann. Herr, was tust du für deinen großen Namen? Er sagt nicht nur, wir wollen jetzt siegen, wir wollen jetzt hier ins Land kommen, sondern er sagt, Herr, dein Name steht hier auf dem Spiel. Und was wirst du für diesen großen Namen tun? Das ist ein Beispiel, wie die Männer der Bibel um Gottes Namen gebetet haben, um seine Ehre. Und so wollte Gott immer Israel als Leinwand für seine Herrlichkeit gebrauchen. Israel sollte ein Leinwand für seine Herrlichkeit sein. Eine der schönsten Momente, wo das ganz klar zum Ausdruck kommt, aber auch im gewissen Sinne einer der tragischsten Momente, finden wir in 1. Könige 10. Das dürft ihr gerne aufschlagen, 1. Könige 10. Da kommt es nämlich ganz klar zur Geltung, und zwar von der Königin von Saba oder Sheba, je nachdem, welche Übersetzung ihr nutzt. Sie ist nach Israel gekommen, um die Weisheit von Salomo zu sehen. Und sie hat es so vom Hörensagen vernommen, da ist was in Israel, da ist ein reicher Mann, Salomo, der soll sehr weise sein. Aber am Ende, als sie das Land gesehen hat und alles betrachtet hat, was Salomo gebaut hat, da sagt sie Folgendes, 1. Könige 10, Vers 9. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Sie sagt nicht, gepriesen seist du, Salomo, deine Weisheit, die ist so unglaublich. Sie sagt, gepriesen sei der Herr, dein Gott. Das ist das, was Gott sich wünschte, immer wieder für sein Volk. Dass er gepriesen wird in seinem Volk und dass alle anderen sehen an Israel, Gott ist gütig, Gott ist wahr. Das sollten sie erkennen. Das ist auch im neutestamentlichen Volk so, bei der Gemeinde. Und das ist auch ganz am Ende der Zeiten so. Ja, der Matthias hat eben Offenbarung 5, Vers 13 vorgelesen, dass jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden ja Ehre und Lob gibt. Das wird am Ende sein, Offenbarung 5. Und auf den Moment freuen wir uns. Das wird sein, Gott kommt zum Ziel. Er wird die Ehre bekommen von allen. Das wird der herrliche Moment sein. Und so sehen wir, dass die Schreiber oder der Schreiber, es könnten auch mehrere sein, sie sprechen in Wir-Form, es könnte sein, oder sie haben ein gottzentriertes Empfinden. Sie empfinden für Gottes Namen und für seine Ehre. Die Frage wird man euch auch stellen, alle, die in die Schule geht, Jungschaler, Juleuer, die jetzt oder in Vers 2 genannt wird. Wo ist denn dein Gott? Das ist eine Frage, die man dir heute auch stellt. In einem Umfeld hier im Osten in Berlin, wo man der Evolutionstheorie glaubt, an die Macht des Zufalls. Wir haben das vor 2 Wochen von Eric gehört. Ja, die Frage wird dir auch gestellt werden. Wo ist dein Gott? Die Antwort, die die Juden auf diese Frage geben, finden wir in Vers 3. Und ich will in diesen Versen will ich so detailliert sein, weil das die Wurzelverse sind für alles andere. Auch wenn wir uns jetzt hier in den ersten Versen sehr detailliert beschäftigen, nachher sind viele Wiederholungen im Psalm, aber das ist der Ozean, woraus wir alle anderen Wahrheiten schöpfen, die noch in diesem Psalm kommen. Und deswegen werden diese Verse so intensiv behandeln. Gut, die Antwort auf die Frage, wo ist denn ihr Gott, haben die Juden beantwortet und haben gesagt, unser Gott aber ist in den Himmeln. Vers 3, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Die ganze Bibel bestätigt, dass der Himmel Gottes Wohnort ist, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wenn du ins Flugzeug steigst oder ins All fliegst, du würdest dich auf Gottes Suche machen, du würdest ihn dort nicht finden, weil es eben eine unsichtbare Wirklichkeit im Himmel gibt, die erst eines Tages zum Vorschein kommt. Das ist zum Beispiel in Offenbarung 6 zu lesen. Das schlagen wir jetzt nicht auf, könnt ihr euch mal aufschreiben und mal durchlesen. Wenn der Himmel, der sichtbare Himmel, wie eine Buchrolle zusammengerollt wird und Menschen sehen, dass doch dort einer auf dem Thron sitzt. Das ist Offenbarung 6. Der Herr Jesus selbst bestätigt, dass Gott im Himmel ist. Wir sollen beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Ja, Jesus hat nicht gelogen, als er das gesagt hat. Es ist real. Und hier sagen sie jetzt, Gott, der im Himmel thront, der tut alles, was ihm gefällt. Ich formuliere es mal etwas anders. Wenn er eine Idee hat, dann führt er sie aus. Wenn du eine Idee hast, dann weiß man nie, ob sie gelingt. Gott runzelt nie die Stirn, wenn er auf das Weltgeschehen blickt. Er macht sich nie Sorgen, wie könnte das ausgehen. Er ist niemals über das Weltgeschehen überrascht. Auch nicht über Bauämter, die scheinbar unsere Leuchtturmpläne durchkreuzen. Nur bei Gott gilt das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Und nur er kann wahrhaftig sagen, ich schaffe das oder yes, I can. Das ist Gottes Sache. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Gott ist souverän. Er macht, was er will. Er hat noch nie ein Stück Papier von seinen Plänen genommen, zerknüllt und hinter sich geworfen. Das hat er noch nie gemacht. Das muss er nicht. Seine Pläne gelingen. Das bestätigt sogar der heidnische König Nebukadnezar. Das ist eine der klarsten Stellen, der das bezeugt, dass Gott souverän über alles herrscht. In Daniel 4, Vers 32. Ihr könnt es mit aufschlagen. Daniel 4, Vers 32. Da heißt es, und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und sagen könnte, was tust du? Die Züricher Bibel übersetzt das noch etwas anders, aber sehr anschaulich. Sie sagt, da ist niemand, der Gott in den Arm fallen könnte. Das heißt, wenn Gott etwas bewirkt, dann kann niemand ihn zurückhalten. Kann seinen Arm nehmen und sagen, nein, das möchte ich nicht, dass das geschieht. Gott handelt souverän. Aber vergessen wir nie, wozu Gott souverän handelt. Er handelt immer souverän in Übereinstimmung mit seiner Ehre. Das finden wir auch im Neuen Testament, in Epheser 1, Vers 11. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11. Da wird uns auch seine Souveränität vor Augen gemalt. Und da heißt es, bekannte Verse, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Er wirkt alles nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Und dieser ganze Gedanke, der durchdringt Psalm 115, die Ehre Gottes. Deshalb sorge dich um Gottes Namen. Was hat das mit deinem Alltag zu tun? Wir haben jetzt viel über Gott gesprochen, vielleicht sagst du, wir haben über Gott gesprochen, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Erstmal haben die Eigenschaften Gottes immer mit unserem Leben zu tun. Wenn wir von Gott lernen, wie er ist, wenn wir ihn höher schätzen, dann hat das schon automatisch eine ermutigende und auch eine ermahnende Wirkung auf unser Leben. Das ist das Alltagstauglichste, was es gibt, wenn wir unsere Seelen mit Gott beschäftigen. Dann werden wir richtig ausgerichtet, dann leben wir richtig. Deswegen ist erstens, erkenne Gott und schätze ihn mehr. Erkenne Gott und schätze ihn mehr aus diesem Psalm. Zweitens, erkenne Gott, dass er alle Situationen in seiner Hand hält. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist klar in Vers 3 beschrieben. Egal, was in deiner Vergangenheit bisher war, Gott hat es in der Hand gehabt. Egal, was in deiner Zukunft sein wird, Gott hat es in seiner Hand. Er tut, was ihm gefällt. Und auch, was du jetzt zur Zeit in der Gegenwart durchmachst, Gott sitzt immer noch auf seinem Thron. Das soll dich ermutigen. Es gibt ein Gedicht, das sagt das sehr schön, nur wenige Zeilen. Stehst du vor Flüssen und siehst keine Brücke? Stehst du vor Felsen? Kein Tunnel, kein Tal? Gott ist nur heute der Herr der Geschicke. Für ihn gibt es keinen schwierigen Fall. Und das ist das, was in unser Leben, ja, in unser Denken hineingepflanzt werden soll. Für Gott ist das alles kein Problem. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn du deine Lebenssituation durchdenkst, in der du vielleicht gerade bist, du kannst dir aufschreiben, wie Gott in dieser Situation handeln könnte. Wie könnte Gott in dieser Situation handeln? Denke daran, was er in der Vergangenheit alles getan hat und schreib mal auf, mach dieses Gedankenspiel, male das Szenario aus. Gott könnte jetzt in meiner Lebenssituation, in der Schwierigkeit, die ich habe oder so handeln. Ich will einfach, dass du dich an Gottes Macht erinnerst, wie er handeln könnte. Ob er es nachher so tut, ist eine andere Geschichte, aber deine Gedanken von dem Höchsten, von Gott bestimmen zu lassen und dass du groß von Gott denkst in deiner Situation. Die Israeliten haben das in Psalm 78 leider nicht getan. Und wir sollten das Gegenteil tun. Psalm 78, Vers 20. Da haben die gesagt, siehe, er hat den Felsen geschlagen und Wasser floss heraus und Bäche strömten. Aber wird er auch Brot geben können oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Die haben auch in ihre Geschichte geschaut, haben gesehen, Gott hat mächtig gehandelt. Aber dann haben die gesagt, wird Gott in ähnlicher Weise in Zukunft eingreifen können? So haben sie an Gott gezweifelt. Du kannst es anders machen. Schreib dir es mal auf. Mach wirklich schriftlich und schreib dir auf, wie Gott handeln könnte in deiner Situation. Und dann geh noch einen Schritt weiter. Schreibe dir auch auf, durchdenke deine Lebenssituation und schreibe, wie kannst du ihn in dieser Lebenssituation ehren. Gott ist nicht nur dafür da, dass er unsere Probleme löst, sondern er will um seiner Ehre willen handeln. Deshalb Vers 1, Vers 2, Vers 3. Er will um seiner Ehre in deinem Leben handeln. Die Lösung deiner Lebenssituation ist nicht das letzte Ziel, was Gott hat, sondern dass du ihn in dieser Situation verherrlichst. Das ist befreiend. Dein Terminkalender, deine Urlaubsreisen, alle deine Konflikte, deine Krankheiten, deine Sorgen, allem kannst du mit der Frage begegnen, Herr, wie kann ich dich ehren? Und das ist eine befreiende Wahrheit. Wir denken immer, mein Leben muss wieder laufen, ja, es muss wieder funktionieren, so wie ich das möchte. Aber wenn du die Frage stellst, Herr, das ist nicht mal das Endziel meines Lebens. Das Endziel meines Lebens ist, Herr, wie kann ich dich ehren? Gib deinem Namen hier die Ehre. Es muss nicht alles klappen, sondern jetzt ist eine Gelegenheit, den Herrn zu ehren. Und mach das, schreib das mal auf, wie das konkret aussehen darf. Das wird dir helfen. Und so kommen wir auch 1. Korinther 10, Vers 31, ein Stückchen näher, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dann ist es kein Zwang mehr, zu sagen, boah, das schaffe ich nicht, sondern dann ist es eine befreiende Wahrheit, ich darf den Herrn ehren mit meinem Leben. Ein Herz, was Gottes Ehre allein sucht und alle Ehre von sich wegstoßen will, kann allen Lebenslagen getrost entgegensehen. Es sagt einfach nur, das ist wieder eine Möglichkeit, meinen Herrn zu ehren. Das darf meine größte Sorge sein. Die Psalmschreiber beginnen nun eine Spottrede auf das, was die Nationen vorzuweisen haben. Die Nationen haben gefragt, die Heiden haben gefragt, wo ist denn euer Gott? Macht die Taschen auf, wir können ihn nicht sehen. Ha, wo ist er denn? Sie haben gesagt, er ist unsichtbar im Himmel und regiert. Und dann haben sie jetzt den Spieß umgedreht. Jetzt kommen wir zu den nächsten Versen 4 bis 8. Sie drehen den Spieß um und reden jetzt von ihren Götzen. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, sie haben Hände und tasten nicht, Füße, sie gehen nicht, kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Mit anderen Worten, alles, was die Götzen haben, ist Materialwert. Silber und Gold, das ist nur Material, mehr nicht. Es ist wie ein göttliches Tauziehen, dass sie jetzt sagen, gut, unser Gott ist im Himmel, alles gefällt ihm, jetzt werfen wir euren Götzen mal das Tau zu und jetzt können die mal ziehen. Und die haben Hände, aber sie können das Tau nicht greifen, sie können nicht ziehen. Das göttliche Kräftemessen ist entschieden. Gott allein regiert, aber sie können gar nichts. Sie können nichts tun. Psalmschreiber beschreiben hier die Organe, ja, der Götzen, Augen, Ohren und die Fehlfunktion. Das heißt, was sie nicht können. Und für uns ist ermutigend, dass unser Gott genau anders ist. Gott beschreibt sich in seinem Wort genau anders. Gott hat einen Mund und kann reden. Das prägt uns schon in der Schöpfung. Er spricht, es werde Licht und es war Licht. Gott spricht, Gott ist ein redender Gott. Er hat Augen und kann sehen. Sarahs Magd Hagar hat das bestätigt. Sie hat gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht, in 1. Mose 16. Psalm 33 heißt es, Gott blickt auf die Erde, er sieht alle Menschenkinder. Die Götzen haben Augen, aber sehen nichts. Er hat Ohren und kann hören. Psalm 116, kurz danach, nach unserem Psalm, da steht, ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Gott ist ein Gott, der hört. Wer es in der Bibel auskennt, kann die Frage auch beantworten, hat Gott auch eine Nase, kann riechen? Nun, natürlich ist es so, dass Gott Geist ist, wir wissen das, aber er beschreibt uns hier, dass wir ihm erkennen und dass wir sehen, Gott kann das alles, er ist uns nahbar. Kann er auch riechen? 1. Mose 8, Vers 21. Und der Wohlgeruch des Brandopfers von Noah stieg auf zu Gott. Also, die Götzen können die Opfer, können gar nichts damit anfangen, aber Gott, jedes Opfer, was ihm gebracht wurde, das ist zu ihm gekommen. Hat Gott Hände? Ja, sogar sehr starke Hände. Als er das Volk Israel ermutigt hat, in 2. Mose 6, Vers 1, noch bevor er das Volk aus Ägypten geführt hat, hat er gesagt, ich habe eine starke Hand und einen ausgestreckten Arm. Und das werde ich zeigen jetzt, wenn ich an dem Pharao und an dem Volk Israel handeln werde. Gott hat starke Hände. Und Gott hat eine Stimme. Zum Beispiel im Psalm 29 steht das, Vers 4. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Ja, wir dürfen ja, vielleicht die Götzen betrachten und mal sehen, aber nur, um dadurch umso mehr Freude und Zuversicht in unserem Gott zu haben. Welch wunderbaren Gott wir haben. Und ganz nebenbei, selbst der Zufall, ja, dem man ja Macht zuschreibt, dass er Dinge wirken könnte, auch das ist hinfällig. Der hat auch keine Augen, keine Ohren, auch keine Hände. Der Zufall ist keine Kraft, die irgendwas könnte. Um mal einen modernen Götzen zu nennen. Vers 8 beschreibt, dass so wie die Götzen sind, nämlich machtlos, wirkungslos, nutzlos, dass so auch die Götzen Anbeter werden, alle, die auf sie vertrauen, nämlich irgendwann tot. Die Götzen vergehen und alle, die auf sie vertrauen, gehen genauso. Meine Übersetzung heißt es, ihnen gleich sind die, sie machen, die sie vertrauen, auf die sie vertrauen. In Schlachter heißt es, ihnen gleich werden die, die auf sie vertrauen, und das ist in der Weise auch treffender übersetzt, sie werden genauso tot wie ihre Götzen und nutzlos. Ja, das ist für uns eine Ermutigung, ja, das zu sehen. Unser Gott, dem können wir unser Gebet bringen. Der hört, der sieht, der handelt. Das ist unser Gott, Geschwister. Und so dürfen wir ermutigt sein. Und das Endergebnis, sorge dich um Gottes Namen. Sorge dich um Gottes Namen. Er ist es wert, dass wir seinem Namen die Ehre geben. Zweitens, vertraue deinem Helfer. Vertraue deinem Helfer. In den Versen 9 bis 11 wird uns so ein, ja, man kann sagen, es ist ein Wechselgesang. Ich mache das mal kurz vor, wie das vielleicht damals hätte sein können. Es ist wie einer, der vorsingt, der vorne steht und die erste Zeile singt und dann stimmt so ein Chor mit in den Gesang ein. Zum Beispiel, Israel, vertraue auf den Herrn, dann stimmen alle ein, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Das kann man sich so vorstellen, ja, wie das so ist. Dann kommt der ganze Chor und singt es laut und schmettert diese Wahrheit und dann wiederholen die das wieder. So könnte es gewesen sein, wir wissen es nicht genau, aber das war ein Psalm, Schwester, der wurde gesungen. Er wurde nicht gepredigt, gelesen, das wurde gesungen. Das heißt, es ist irgendwie vertont worden. Gott, vielleicht ist das ein Aufruf an unsere Musiker, den Psalm mal gut zu vertonen, damit wir da auch den mal zusammen singen können. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Wieder sehen wir zwei Eigenschaften, die von Gottes bewahrender Kraft sprechen. Seine Hilfe meint sein aktives Eingreifen und als Schild ist er ja ein passiver Schutz. Das sind die beiden Gründe, warum man auf Gott vertrauen kann. Weil er Hilfe und weil er Schild ist. Er ist ein Helfer und ein Schild. Das ist auch nicht die einzige Bibelstelle. Es gibt unzählige, die Gott als Helfer beschreiben und als Schild. Schon an Abraham hat Gott gesagt, ich bin dir ein Schild. 1. Mose 15. Das ist das erste Mal, dass er sich selbst als Schild bezeichnet, Gott. Ja, ich bin dir ein Schild. Und durch diese Wahrheiten, ja, die hier in den Versen 9 bis 11 beschrieben werden, vertraut auf den Herrn, es wird dreimal wiederholt, vertraut auf den Herrn aus Israel, aus Aaron, die Priesterschaft und alle, die den Herrn fürchten. Damit sind solche Gemeinden, die sich dann dem Volk Israel angeschlossen haben, die nicht direkt zum Israel gehören nach Abstammung, sondern zum Beispiel Ruth, die Moabiterin oder Rahab, die aus anderen Völkern kamen, ja. Und ihnen wird allen zugerufen, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Und das führt bei uns zur Ruhe, dass wir sorglos und furchtlos sein können. Aber auch dieses Gottvertrauen, ich will es noch einmal wiederholen, wird auf dem Boden von Gottes Ehre gepflanzt. Es wird auf dem Boden von Gottes Ehre gepflanzt. Wir vertrauen Gott nicht nur, weil er Hilfe und Schild ist und uns dann zur Seite steht in unseren schwierigen Lebenslagen, sondern damit sein Name verherrlicht wird. Ihr kennt fast alle Psalm 50, Vers 15, bin ich mir 100% sicher. Psalm 50, Vers 15. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, Punkt. Und ich will dich preisen. So geht es weiter. Wenn Gott uns hilft in der Not, dann ist der Lobpreis für ihn das Endergebnis und das sollen wir anstreben. Auch heute kannst du Gott vertrauen, indem du mit ihm rechnest, deinem Alltag, dass Gott ein lebendiger Gott ist und indem du seinem Wort gehorchst, auch wenn es dir unsinnig erscheint. Da gibt es viele Beispiele in der Schrift, wo Menschen Gott gehorsam waren, obwohl es menschlich gesehen unlogisch erschien. Gottvertrauen bedeutet, dass du weiter auf seinem Weg gehst, während du betend darauf wartest, dass er seine Sache zu seiner Ehre ausführt. Nochmal, Gottvertrauen bedeutet, dass du weiter auf seinem Weg gehst, während du betend darauf wartest, dass er seine Sache zu seiner Ehre ausführt. Ja, und schließlich kann man Gott vertrauen, weil er eingreift im Segen. Das sind die nächsten Verse. Und wieder lesen wir in den Versen 12 bis 15 von diesen drei Gruppen. Haus Israel, Haus Aaron und die Kleinen und die Großen. Und da ist eine unterschiedliche Übersetzung in der Schlachter. In der Schlachter ist es als Gebetswunsch formuliert. Er wolle segnen. Und in meiner Übersetzung ist es als Garantie formuliert. Er wird segnen. Aber wie auch immer, welche Übersetzung wir nehmen, das kann man beides so übersetzen, ja, aus dem Hebräischen. Was mehr der Absicht des Schreibers entspricht, ist schwer zu sagen, aber das Prinzip ist immer gleich. Gott ist ein segnender Gott, ein Segensgeber. Und das geht zurück auf die Schöpfung. Wo kommt das erste Mal das Wort Segen vor in der Bibel? Auf der allerersten Seite. Und das schauen wir uns jetzt an. 1. Mose 1, Vers 22. Da segnet Gott die Tiere und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Es wurde Abend und Morgen ein fünfter Tag. Das erste Mal, dass Segen vorkommt. Danach noch, Gott segnet den Menschen in seiner Erschaffung. Ein paar Verse weiter in Vers 28. Und was bedeutet nun dieser Segen? Es bedeutet, etwas funktioniert nach Gottes Absicht, so wie er es erschaffen hat. Es funktioniert nach Gottes Absicht, so wie er es geschaffen hat. Und so sind auch später alle Segensversprechungen Gottes, sie funktionieren so, wie Gott es gemacht hat. Wenn Gott in seinem himmlischen Segen etwas gibt, dann ist es so, wie er es ursprünglich beabsichtigt hat. Die großen Segenskapitel, 3. Mose 26, 5. Mose 28, da werden einige Dinge beschrieben, die wieder dann so funktionieren, ja, wenn Gott segnet. Da geht es um das Vieh, den Korb sogar, Krieg, der Erwerb der Hand und das ganze Wohlergehen. Das ist das, wenn Gott Segen schenkt. Dann die sündige Welt, wenn wir der Sünde überlassen blieben, dann würde alles nur bergab gehen, alles verkehrt werden. Aber wenn Gott eingreift im Segen, dann funktioniert etwas, wie er sich gedacht hat. Dann mehren sich die Tiere, die Menschen sind fruchtbar und mehren sich, so wie er es sich gedacht hat. Dann gibt es keinen Schimmel, ja, im Himmel gibt es keinen Schimmel, kann man sagen. Das wird es da nicht geben, da wird es nichts geben, dass du Schrauben nachziehen musst oder was reparieren musst. Nein, da ist Gottes Segen in all seiner Fülle. So ist er jetzt schon, dass er auf der Erde handelt und seinen Segen gibt. Und das wusste das Volk Israel. Und sie erinnern sich daran. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er ist ein segnender Gott. In Vers 14 sagt er, sagen sie dann, der Herr mehre uns und unsere Kinder. Warum? Damit die Anbeter Gottes sich mehren. Wenn Gottes Volk sich mehrt, dann ist es mehr Ehre für seinen Namen, weil mehr Leute ihn anbeten. Er wird hinzufügen zu euch und zu euren Kindern, heißt es in meiner Übersetzung Vers 14. Gott tut das, damit die Anbeter auf der Erde sich mehren. Vers 15. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch hätte, bewerbe mich für eine neue Arbeit und ich sage dem Personalchef, ich kann alles machen, ich bin der Held, du kannst mich ruhig einstellen, ja, ich habe immer nur Einsen gehabt und so weiter, dann wird der Personalchef zu mir sagen, Herr Hees, das kann alles sein, aber ich brauche mal einen Nachweis dafür. Geben Sie mir was in die Hand, ein Zertifikat, ein Zeugnis, reden kann jeder. Ich brauche irgendwas in der Hand, ich brauche ja, sozusagen ein Gütesiegel. Und das zeigt uns der Psalm, der Vers 15. Gesegnet seid ihr vor dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Himmel und Erde sind Gottes Gütesiegel. Sie zeigen, das ist sozusagen ein Zertifikat von Gott, schaut, ich bin berechtigt und kann Segen geben. Wenn ihr durch die Schöpfung und durch die Natur lauft, dann seht ihr, was ich geschaffen habe. Und dann wisst ihr auch, was für ein Segensgeber ich bin. Schaut euch das an. Einige waren für euch im Urlaub, vielleicht in den Bergen. Ich war auch letztens da und das ist so herrlich, was Gott geschaffen hat. Es ist wunderbar und das ist Gottes Gütesiegel. Das hat er gemacht, um dann zu zeigen, so großen Segen kann ich Gott weitergeben. Die Schöpfung ist Gottes Gütesiegel, ja, sein Nachweis, dass er das kann. Der spezielle Segen, den das Volk Israel bekommt, ist eine Fortsetzung von dem Segen, den die ganze Welt bekommen sollte in Gottes Augen. Und das ist auch ein Übergang, Vers 15, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, zu deinem und meinem Auftrag und zum Auftrag der ganzen Menschen. Nämlich lebe deinen Auftrag in den Versen 16 bis 18. Vers 16, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Hier geht es um Verantwortungsbereiche. In den Verantwortungsbereich des Menschen, das wissen wir auch aus der Schöpfung, und wir werden es in unserer ersten Mose-Reihe auch noch weiter hören. Der Verantwortungsbereich des Menschen ist diese Welt. Hier hat er den Menschen hingesetzt, ja, um den Erdboden zu bebauen, um Schöpfungssprache zu sprechen. Die Erde ist unser ja, menschlicher Verantwortungsbereich. Und da hat er den Menschen hingesetzt, als sein Ebenbild zu handeln. Gott hat den Menschen nicht in die Welt gesetzt, damit er Abbilder macht von irgendwelchen Götzen, sondern dass er als sein Ebenbild handelt für seinen Schöpfer. Dass er seinen Gott repräsentiert auf der Erde, dafür ist der Mensch gemacht. Das lesen wir deutlich in 1. Mose 1 und 2. Der Mensch soll seinen Schöpfer als Ebenbild repräsentieren. Die ganze Erde ist dem Herrn. Sie gehört dem Herrn. Aber der Mensch verwaltet diese Erde. Und er hat seinen Schöpfer zu repräsentieren. Dafür hat Gott ihm die Erde gegeben als Verwalter. Also nicht Götzenbilder sollen die Erde bevölkern, sondern Gottes Ebenbilder sollen die Erde bevölkern und ihm Lob und Dank darbringen. Und dieses Lob auf der Erde können nur lebende Menschen von sich geben. Das kannst nur du, solange du lebst, hier auf dieser Erde tun. Vers 17. Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabfahren. Wenn unser Verantwortungsbereich die Erde ist, wo wir Gott loben sollen, dann ist hier der Ort, wo wir Gott noch loben können. Hier ist die Zeit, Gott zu loben. Das wünscht er sich von uns auf dieser Erde. Und das Volk Israel wusste, dass sie darüber hinaus noch eine weitere Bestimmung haben. Vers 18. Wir aber, wir als Volk Israel, wir werden den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit, lobt den Herrn. Das Volk Israel hat von Gott die Weisung bekommen, dass es ewig bestehen wird, um sein Lob zu vermehren. Das Volk Israel wird niemals untergehen. Und das rufen sie sich einander zu. Das letzte Wort in diesem Psalm ist Halleluja, lobt den Herrn. Das rufen sie sich zu. Sie ermutigen sich gegenseitig zum Gotteslob. Und erfüllen damit auch den Auftrag, den Gott jedem Menschen gegeben hat, ja, ihn zu loben auf der Erde. Und das wollen sie als Volk nun bis in Ewigkeit tun. Und sie wissen, das werden wir auch. Jesaja 43, Vers 7 beschreibt nochmal deutlich auf den Punkt gebracht, der Zweck unserer Existenz, von Israel Existenz, von deiner Existenz. Jesaja 43, Vers 7. Schreibt Gott, ich lese ab Vers 6, ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von ferne her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Gott schafft zu seiner Ehre. Das sagt dieser Vers. Und deswegen hat dieser Psalm ein würdiges Ende, nämlich Halleluja, lob den Herrn. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass auch die Kompassnadel deines Lebens zeigt zu dem Polarstern von Gottes Ehre. Wenn ihr schon mal einen Kompass rausgeholt habt, dann wisst ihr, wenn man den rausholt, dann ist die Kompassnadel, die schwankt immer so ein bisschen, ne? Die zappelt so hin und her. Und diese Ausrichtung aber immer auf den Herrn, ihn zu ehren, das ist das, was die Psalmschreiber uns mitgeben wollen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und wenn die Kompassnadel deines Lebens immer auf die Ehre des Herrn ausgerichtet und zeigt, dann wird der Herr gelobt in Ewigkeit und auch auf dieser Erde. Die Psalmen 113 bis 118 gehören zur sogenannten Reihe der Hallel-Psalmen. Und diese Psalmen wurden zum Passafest gesungen. Psalm 113 und 114 vor dem Passamahl und 115 bis 118 danach. Das ist ein erhabener Gedanke zum Abschluss, dass unser Herr Jesus Christus, als er das Passamahl zu sich genommen hatte mit seinen Jüngern, genau diesen Psalm 115 gesungen hatte, als er mit ihnen unterwegs war. Und er hat auch diese Zeilen gesungen, mit denen wir begonnen haben. Nicht uns, Herr. Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und so hat er, der Herr Jesus Christus, in Johannes 17, Vers 4 selbst gesagt, Herr, ich habe deinen Namen verherrlicht auf der Erde. Ich habe dein Werk ausgeführt, dass ich es tun soll. Und diesen Herrn Jesus Christus lasst uns loben. In dem Sinne, Halleluja. Amen. Ich will noch mit uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns diesen Psalm gegeben hast, der auch unser Leben ausrichtet auf das Wesentliche, auf das, wozu du uns geschaffen hast, zu deiner Ehre. Wir danken dir, Herr, dass wir dir auf diesem Weg vertrauen dürfen, dass du Segen gibst. Wir danken dir, Herr, dass wir dich loben dürfen. Und wir danken dir, dass wir Hoffnung haben, nicht wie die toten Götzen, ja, die wir sehen, die in der Vergangenheit und auch hier in der Gegenwart sind. Wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der hört, der sieht und der handelt. Und das mögest du in unserem Leben mehr und mehr schenken, Herr, dass wir deine Herrlichkeit repräsentieren, dass dein Name geehrt wird in dieser Welt und dass viele Menschen nicht die Frage stellen, wo ist ihr Gott, sondern sehen, hier ist der lebendige Gott. Segne du diese Gemeinde, segne du dieses Wort unseren Herzen und hilf, dass wir verändert, Herr, durch dein Wort rausgehen und dir die Ehre geben. Amen.